Das Heft hat den Titel »Zwei Wochen in Andalusien« und im Untertitel steht ein Reisetagebuch / Essays von Viktor Halb. Und damit verhält es sich schlicht so, dass ich noch während der Reise, also zeitnah am selben Abend oder am nächsten Tag oder während der Siesta, das Reisetagebuch geführt hatte. Oft hatte ich die Geschichten dann schon erst zu Hause fertig geschrieben. Aber jedenfalls verhält es sich bei dieser Arbeitsweise natürlich so, dass man da mehr und mehr in Verzug gerät. Und etwa zu Beginn der zweiten Woche war das dann so, dass ich dann nur noch dazu gekommen war, die Notizen zu machen. Und die Essays im zweiten Teil sind nun also die Texte, die nach der Reise entstanden sind, auf Basis der Notizen, die ich mir während der Reise gemacht hatte. Und der erste dieser Essays hat den Titel Wahrheit und Erinnerung und den möchte ich jetzt noch vorlesen. Dem Straßenverlauf von AP-97 Kilometer bis Jerez de la Frontera folgen. Wir sind aus Sevilla draußen und das Navi weist uns mit freundlicher weiblicher Stimme, aber mit Mängeln in der Aussprache des Spanischen nach Cádiz den Weg. Wir werden dort einen Stadtbummel machen, bevor es am Abend weiter in den Süden geht, nach Tarifa ans Meer. Silvia hat sich meine Reisekladde zur Hand genommen. Sie blättert nach vorn, liest ein wenig, sie blättert zurück, verschafft sich einen Überblick. Irgendwann sagt sie, »Das ist falsch!« Von Jericho gibt es keine Haremsbilder. Von Delacroix schon, aber nicht von Jericho. Stimmt, sage ich. Du hast den Test bestanden. Da müsste Ingres stehen oder so. Haremsbilder von Delacroix und Jericho, die vor dem inneren Auge auftauchen, das fällt in die Kategorie Halbbildung. Das ist bekanntlich eine Kernkompetenz von mir. Beziehungsweise ist es auch als Bildungsbürgersatire gedacht, wenn ihm da anzügliche Bilder von Haremsdamen etc. in den Kopf schießen und er es gleich bemänteln muss, indem er es gelehrt verbrämt und irgendwelche Künstlernamen aus dem Hirnkastel hervorkramt und sie erotisch unverdächtig droppt. »Das musst du aber dazu schreiben, dass das so gemeint ist«, sagt sie. »Oh, meinst du?« entgegne ich. »Ich bin verunsichert.« »Überhaupt der Stil«, kommt sie zum Allgemeinen, »schwierig. Ziemlich kompliziert, diese altertümelnde Sprache. Ich bevorzuge, wie du weißt, eine klare und einfache Sprache. Was Sachbücher und wissenschaftliche Werke angeht, gehe ich da mit dir d'accord«, sage ich. Aber in der schönen Literatur darf es, finde ich, schon auch mal elaborierter zugehen. Preziös sogar, wenn ein gekünstelter Stil dem geschilderten Inhalt entspricht und eine passende Stimmung erzeugt. Aber gut, ob das stilistische und ob ein Text gelungen ist oder nicht, ist letztlich immer auch eine Geschmacksfrage. »Damit machst du es dir jetzt aber zu einfach«, entgegnet sie. »Du hast mich eingeladen, einen Blick in deine Aufzeichnungen zu werfen. Das habe ich getan. Ich sage meine Meinung.« Sie hat schon recht. Sich selbst erklärend sind meine Aufzeichnungen bisher noch nicht. Daran werde ich bei der Fertigstellung noch feilen müssen. Wenn es selbst meiner langjährigen Reisepartnerin und Lebensgefährtin noch nicht klar wird, warum ich diesen Reisebericht so schreibe und nicht anders und zu was das alles gut sein soll. Notizen mache ich mir eigentlich immer auf Reisen. Zwei Bücher sind daraus schon entstanden. Manchmal ergaben sie auch nur Stoff für ein, zwei Kurzgeschichten. Und oft sind sie auch gar nicht weiter bearbeitet worden und landeten nur in der Schublade. Dass ich die Chose bei unserer Andalusienreise sehr systematisch und in Richtung auf einen abgeschlossenen Text angehen würde, hatte ich erst unmittelbar vor Beginn der Reise beschlossen. Es hatte einen ganz bestimmten Grund. Ich hatte Silvia noch gar nicht davon erzählt. Das hole ich jetzt nach. Ich habe mich ja in letzter Zeit viel mit Autobiografien beschäftigt. Ich weiß noch nicht, ob ich auch selber eine schreiben werde. Aber jedenfalls tauchen da ein paar sehr interessante Probleme auf. Und dann hatte ich vor kurzem die Idee, dass ich diesen Problemen in einer Art Vorstudie in dem verwandten, kleineren autobiografischen Format eines Reiseberichts praktisch auf den Grund gehen und literarisch damit experimentieren könnte. Am augenfälligsten, aber alles andere als einfach, finde ich in autobiografischer Literatur die Fragen, die ich für mich unter dem Begriff des Wahrheitsproblems zusammengefasst habe. Wenn ich zum Beispiel dramatisiere oder literarisch stilisiere, wo hört die sprachliche Ausformung auf und ab wann fängt die Unwahrheit an? Zum Wahrheitsproblem gehört aber auch, was lasse ich weg, weil es mich vielleicht in einem schlechten Licht erscheinen ließe oder auch, weil ich es schlicht unwichtig und uninteressant finde. Die Wahrheit ist aber, der überwiegende Anteil dessen, was sich im Leben ereignet, ist gewöhnlich und uninteressant, tausendmal schon dagewesen. Also lässt man das lieber weg, aber allein dadurch erscheint dann das geschilderte Leben im Schnitt schon viel interessanter, als es in Wirklichkeit war. Diese Form von Unwahrheit ist wahrscheinlich, wenn etwas Lesenswertes dabei herauskommen soll, gar nicht zu vermeiden. Es bleibt aber trotzdem eine Unwahrheit. Und dann wird aber in den Autobiografien auch noch bewusst oder unbewusst, naiv oder durchtrieben, geschönt, Peinliches für sich oder andere weggelassen, einseitig dargestellt, dramatisiert und übertrieben, damit es aufregender wird oder damit es sich schön in die Gesamtgeschichte fügt oder auch einer persönlichen Moralbotschaft entspricht. Wo liegt die Grenze von der literarischen Ausformung zur Unwahrheit und Lüge? Es gibt viele Facetten dieses Wahrheitsproblems in der autobiografischen Literatur. Damit wollte ich noch einmal experimentieren, heruntergebrochen auf das Genre des vergleichsweise weniger verfänglichen Reiseberichts, bevor ich mich vielleicht einmal an eine Autobiografie wage. Um dem Wahrheitsproblem aus dem Weg zu gehen, gibt es natürlich noch den beliebten und oft angewandten Trick, dass man die Autobiografie als eine fiktive Autobiografie deklariert oder die Reise als eine literarische oder dergleichen und dass man dann meint, sich damit des Wahrheitsproblems entledigt zu haben und man könne dann frei nach Herzenslust drauf losfabulieren. Das hat aber seinen Preis, denn damit geht jeder dokumentarische Wert verloren und auch die persönliche Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit des So ist es gewesen und die Integrität des Autors wird aber in autobiografischer Literatur in aller Regel stillschweigend vorausgesetzt, wenn sie nicht sogar in einer Politiker-Autobiografie etwa, die etwas auf sich hält, geradezu das Zentrum des Interesses ist. Außer auf das Wahrheitsproblem bin ich bei meiner Beschäftigung mit autobiografischer Literatur vor allem noch auf das Erinnerungsproblem gestoßen. Das möchte ich jetzt ebenfalls in dem Reisebericht ausloten. Das Gedächtnis ist ja keine Computerfestplatte, auf der man seine Erinnerungen abspeichert und von wo man sie dann jederzeit unverändert wieder abrufen könnte. Es ist auch nicht so, dass Erinnerungen mit der Zeit nur schwächer werden, dass sie also nur verblassen würden, wie es so schön heißt. Nein, Erinnerungen verändern sich ständig, werden überschrieben, können sich mit Eindrücken aus ganz anderen Zeiten vermischen. Das Interessante an Reiseliteratur ist in diesem Zusammenhang, wenn sie sehr zeitnah geschrieben wird, dass da die Erinnerung noch frisch und relativ zuverlässig ist. Und dann ist es aber frappanterweise auch noch so, dass man mit solch einer Ausformulierung, wie auch wenn man zum Beispiel die Fotos einer Reise ordnet, die schlechten aussortiert, die guten in eine sinnvolle Reihenfolge bringt etc., dass man mit jeder solcher medialen Verarbeitung, wie sich in vielen Experimenten gezeigt hat, immer unwillkürlich auch die eigene Erinnerung, das, was im Langzeitgedächtnis hängen bleiben wird, mit und umformt. Das möchte ich jetzt auch mit dem Reisebericht am eigenen Leib bzw. im eigenen Kopf ausprobieren. In 200 Metern in den Kreisverkehr einfahren, die erste Abfahrt nehmen Richtung Jerez de la Frontera und auf der linken Spur bleiben. Die nette Frau im Navigationsgerät hat meine Auslassungen unterbrochen. Bis Cadiz ist es nicht mehr weit. Der Verkehr wird dichter. Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren und wir werden unser Gespräch über die Hintergründe, wie es zu dem Heft gekommen ist, das Sie gerade in Händen halten, vielleicht später fortsetzen.